Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Servus, herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Beim zweiten Teil dieser Folge rund um den NSU Roh 80 und den Wankelmotor mit Dankwart Eiermann, der für viele, viele Jahre ganz eng mit Felix Wankel zusammengearbeitet hat und uns hier bei Motorikonen an seinem gesammelten Wissen über die Technik und die Geschichte des Wankelmotors teilhaben lässt. Falls ihr Teil 1 dieser Folge noch nicht gehört haben solltet, kann ich nur empfehlen, hört da unbedingt auch rein. Und falls ihr Motorikonen noch nicht abonniert haben solltet in eurem Podcast-Player, dann macht das doch bei der Gelegenheit auch gleich, damit euch keine Folge mehr durch die Lappen geht. Genauso wie Motorikonen auch auf Facebook und Instagram zu folgen für viele interessante Bilder und Hintergrundinfos auch zur aktuellen Folge. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch da mit am Start seid, genauso wie über eure Anregungen und Kommentare und gerne auch Kritik zu Motorikonen, die ihr da auch jederzeit loswerden könnt. Tja, Dankwart Eiermann und ich sprechen hier heute natürlich weiter über den NSU Roh 80 und zwar nicht nur über seine Stärken, sondern zum Beispiel auch über seine verbrauchsfördernde Halbautomatik. Wir reden unter anderem über das Wankelprojekt von Citroën und Dankwart Eiermann erzählt die skurrile Geschichte vom einzigen Mal, als Felix Wankel in ein Flugzeug einstieg. Wir sprechen über die langwierigen Versuche, um die richtigen Materialien für die berühmt-berüchtigten Dichtleisten des Wankelmotors zu finden, warum der Roh 80 am Ende keinen Nachfolger bekam und auch Audi kein Auto mit Wankelmotor baute. Und natürlich sprechen wir auch über den einzigartigen Mercedes 350 SL der Baureihe R107, dieses Einzelstück, das Dankwart Eiermann für Felix Wankel auf einen Vierscheiben-Wankelmotor umbaute. Wirklich spannend, diese Geschichte. So, und gleich zum Einstieg geht's hier um Dankwart Eiermanns Mazda RX-7, den er tatsächlich von Kenichi Yamamoto bekommen hat. Nur kurz zum Hintergrund, Kenichi Yamamoto, das war der Mann, der damals in den 60er Jahren nicht nur die Entwicklung des Wankelmotors bei Mazda vorangetrieben hat, sondern später dann auch Präsident und Chairman von Mazda wurde. Los geht's.
Ich habe dann später bin umgestiegen auf den Mazda. Und zwar auf den 13B Cabrio.
Mhm. Also RX-7 war das dann.
Da kam der RX-7. Mhm. Ich habe einen bekommen vom Yamamoto, den gab es ja bei uns nicht, den GS. Das war ein 13B, also der mit dem größeren Volumen und mit mehr Leistung. Der wurde nur in den USA verkauft. Und den habe ich vom Yamamoto bekommen, habe über die Schweiz bezogen. Und den bin ich gefahren, den braunen GS, schönes Auto. Bis dann der 13B Cabrio rauskam, speziell für USA entwickelt. Und das war dann, der hat ja dann 13B Turbo drin, also mit Turbolader. Und um die 200 PS, sogar drüber. Und das ging natürlich gut, das Auto. Mhm. Ja. Und dann war es noch ein Cabrio. Hat ein tolles Dach gehabt, ein Teil war stabil und nur ein kleines Stoffding drin, das man also gut verstauen konnte. Also das ging vollautomatisch, das Verdeck. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen.
Ja, ja. Ja.
Das war ein tolles Auto, habe ich gern gefahren. Da habe ich zwei Stück gehabt, nacheinander.
Wenn Sie es jetzt so vergleichen würden mit dem Roh 80, vom Antriebskonzept her und so?
Nicht vergleichbar. Der, Das war ein Sportwagen. Mhm. Der O80 war eigentlich ein, so
eine Limousine.
Eine Limousine, ja. Mhm. War gut zum Fahren, schönes Auto, gemütlich zum Fahren. Und der andere ging halt richtig. Mhm. Der hatte richtig Dampf. Und das hat mich damals auch interessiert. Mhm. Ich meine, die 200 PS waren halt anders wie die 115 von dem O80, der außerdem schwerer war.
Und eine Automatik hatte, ne?
Und Automatik. Und ja. das Getriebe war nichts. Ja. Das hat mir nicht gefallen.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Das ist ein neuer Fußball-Podcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Der O80 war ja so ein bisschen verschrien als Säufer.
Ja.
Lag das nicht vielleicht auch an der Automatik und nicht unbedingt nur am Wandler?
Vor allem an dem Wandlergetriebe. Mhm. Der hat ja einen Wandler drin, so ein Ölpanscher drin gehabt. Mhm. Und das ist ein fürchterliches Ding. Mhm. Der hat mindestens 10-20% Verbrauch gekostet. Der Motor hatte keine Laufkultur. Der war nicht so wie beim Hubkolben gewohnt. Dass man da runter konnte, der ging wohl im Leerlauf, aber hat so ist unrund gelaufen.
Mhm. Mhm. Woran lag das? Konstruktiv?
Das liegt an Folgendem. Wenn der gezündet hat, hat sich in OT Abgas angesammelt und da ist das zum Teil drin geblieben und kam in den nächsten Takt und dann zündet die Kerze ins Abgas rein und der brennt nicht
und erst
beim nächsten Mal. Mhm. Und dann gibt es ein unrundes Laufen natürlich, wenn er so Zündaussetzer hat. Und das, so jedes zweite Mal hat er gezündet, aber nicht jedes Mal. Lief er so im Leerlauf. Unter Last merkt man das nicht, nur im Leerlauf. Mhm. Mhm. Und dann habe ich das geändert am Spider. Ich habe also einen zweiten, damals gab es ja noch keine Elektronikzündung, einen zweiten Verteiler reingemacht. Und der war übersetzt 2:1, da hat er jedes zweite Mal nur gezündet.
Ja.
Und siehe da, auf einmal ging das. Mhm. Dann hat er jedes Mal gezündet. Ging er. Mhm. Aber das ist natürlich keine Lösung. Nicht? Mit einer Elektronik ist das einfach zu eliminieren, sowas.
Außer dem Wankelmotor gab es ja noch ein paar andere wegweisende technische Lösungen beim RO80. Ne? Also zum Beispiel Thema Sicherheit und so.
Ja,
was waren
ja,
dafür aus Ihrer Sicht als Ingenieur so die wichtigsten Punkte?
Es hat Mats Knautschzone an der Karosse.
War auch nicht selbstverständlich zu der Zeit.
Nee, das war es nicht. Aber das war für damals auch bestimmt ein Fortschritt. Und dann der Frontantrieb natürlich, war super. Mhm. Und was auch gut war, waren die innenliegenden Scheibenbremsen. Das war eine gute Sache.
Geringe ungefederte Massen.
Ja, auch der Dreck, der durch die Räder reinfliegt und so, den man heute abgedeckt hat durch die Konstruktion. Mhm. Die Gelenkwelle war sowieso da und die Scheibenbremsen waren innen fest am Gehäuse, liefen die. Mhm. War an sich eine gute Konstruktion. Was nicht schön war, war wie gesagt das Getriebe, dieser Wandler. Und das eben wegen dem Motorlauf. Das war dann im Nachfolger beim 871, der leider nicht in Serie ging. Bei dem war das vorbei, da war das kein Thema mehr. Mhm. Der konnte also mit Schaltgetriebe gefahren werden.
Also war eigentlich schon der RO80 für die damalige Zeit ein wirklich wahnsinnig fortschrittliches Auto. Ne? Also die Form, die Technik, das war schon eigentlich ein bisschen wie vom anderen Stern.
Absolut, ne? Ja, war nicht vergleichbar mit anderen Autos. Mhm. Es gab ein Auto, was vielleicht so in die Richtung ging, das war der Citroën DS. Das war auch ein tolles Auto. Ja. Aber der Motor war nicht gut beim Citroën. Aber das Auto selbst war sehr fortschrittlich. Da gibt es auch Vergleichsfahrten, glaube ich.
Die hatten natürlich ihre Stärken beim Thema Federung vor allem.
Ja, ja, die waren sehr gut. Ja. Die hatten übrigens eine tolle Wankelentwicklung bei Citroën.
Gab es ja auch eine später, ne, sogar in kleiner Serie, gab es sogar ein Citroën mit Wankelmotor?
Ja, aber ich meine jetzt nicht den Scab, den man kaufen konnte, sondern Citroën selbst. Ich war dort eingeladen und bin mit der DS in der Normandie rumgefahren und mit dem eigenen Motor drin. Die hatten einen 180 PS Zweischeiber entwickelt.
Selber entwickelt?
Mit einer speziellen Einspritztechnik. Also die hatten nicht den üblichen Vergaser dran, sondern einen eigenen, so eine Einspritzung entwickelt, eine eigene. Und der ging sagenhaft gut. Und vor allem ging auch der Einscheiber, der kleine, da hatten sie so einen kleinen auch laufen, der mit Schaltgetriebe, kein Problem, der ging super. Und war, hat ihm weniger verbraucht als der Hubkolben. Die waren richtig weit. Die haben meines Erachtens bessere Motoren gemacht wie NSU. Aber leider hat man das zugemacht, das Ganze, weil die wurden ja dann von Peugeot übernommen, Citroën. Und dann, solange da Michelin noch mit drin war, lief das alles ganz gut. Und was Peugeot übernommen hat, war aus. Die haben von heute auf morgen zugemacht. Die hatten auch einen Motor senkrecht stehen, da haben sie im Hubschrauber drin gehabt. Das war in Vélissy, südlich von Paris. War ich auch eingeladen.
War das eine Citroën-Entwicklung, der Hubschrauber?
Ja, ja, da war eine eigene Entwicklung dort. Und da hatten die den Motor dafür, den Zweischreiber, umgebaut, dass der senkrecht stehen konnte. Da war übrigens, das war das einzige Mal, dass der Wankel mit dem Flugzeug unterwegs war.
Ach, wirklich?
Er hatte ja Angst vor dem Fliegen. Er wollte nicht fliegen. Und jetzt hat er eine Einladung bekommen von Peugeot nach Paris. Ich habe gesagt, ja, da fliegen wir hin. Dann hat er gesagt, ja, er will eigentlich nicht. Er möchte, also er geht nur, wenn Hutzenlaub mitgeht, Partner. Aber der Hutzenlaub wollte nicht. Er hat gesagt, er geht nicht mit. Dann habe ich gesagt, dann geht der Wankel auch nicht. Ja, dann habe ich mit dem Hutzenlaub Folgendes ausgemacht. Wir sind immer von Zürich ausgeflogen, natürlich. Da hat der Hutzenlaub gesagt, okay, wir treffen uns in Zürich. Aber kurz zuvor ruft er an und sagt, er kann nicht, weil er krank ist. Er hat ja, was man in den Tropen...
Malaria.
Malaria, ja. Er hatte Malaria. Und hat er gesagt, er hat einen Malaria-Anfall und kann nicht kommen. Hat er angerufen vorher, haben wir ausgemacht gehabt. Und zwar hat er am Flughafen in Zürich, wie wir schon dort waren, nach dem Einchecken.
Haben sie den Herrn Wankel ausgetrickst gemeinsam. Ja.
Und dann sind wir also zu zweit in das Flugzeug gestiegen. Und das hat sich der Wankel am Sitz festgehalten, weiß ich noch. Da geht aber ganz schön los. Und wie er dann oben so geflogen ist, war einigermaßen beruhigt. Also es hat geklappt einmal, aber ich glaube, der ist nie mehr geflogen.
Sie haben ihn nicht bekehren können als Vielflieger.
Nee, er war ja eingeladen auch nach Japan, ist nie mitgegangen.
Jetzt müssen wir, wenn wir über den Ro 80 sprechen, das kommt natürlich dann immer so als nächstes Thema, die Dichtleisten-Thematik.
Die gibt es nicht mehr.
Gibt es nicht mehr, aber damals war es natürlich irgendwie so ein Thema. Ja, wie haben Sie das damals als... Sie hatten zwar ja den Motor nicht gebaut, aber wie haben Sie das als intimer Wankelmotor-Kenner so miterlebt, dieses ganze Drama
also um den Motoren? Also wir hatten ein spezielles Programm extra für die Dichtleisten. Und wir hatten eine sogenannte Piepsmaschine aufgebaut, ein Verschleißprüfgerät war das. Das war eine rotierende Scheibe und da wurde eine Materialprobe eingespannt in eine Andruckvorrichtung, die also mit dem gleichen Druck wie im Motor angepresst hat und auch genauso geschwenkt hat, wie die Leiste im Motor geschwenkt wird. Also die gleichen Verhältnisse. Und die war auch beheizbar und konnte geschmiert werden oder trocken laufen. Und da haben wir Materialuntersuchungen gemacht. ich weiß nicht, wie viel zig Materialien da gelaufen sind. Und das mit Schmierung, ohne Schmierung und um herauszufinden, wie die Kombination sein
muss. Also Sie haben schon auch viel getestet, ne? Einfach durch Versuche sozusagen. Ja, Versuch macht klug.
Ja, die Versuchsmaschine. Ein Kollege von mir, der ganze Tag war der an der Versuchsmaschine dran, hat verschiedene Materialien untersucht. Ähnliches wurde bei Curtis Wright damals gemacht. Die haben auch eine ganze Latte von Materialien untersucht. Weil alle hatten anfangs die gleichen Probleme. Aber mit den Materialien, die wir heute haben, ist das kein Thema mehr. Mhm. Das war also dann, wann war das gelöst? Ich sag mal so 1974, so war das gelöst. Also wie das 871 kam, hat man das schon im Griff gehabt. Und Mazda hat es auch gehabt. Mazda hat ja Garantie gegeben, über 100.000.
Aber fanden Sie das dann damals, dieses Ganze, es war ja auch medial dann relativ präsent, das Thema, dass die Ro80s ständig Motorschaden haben. Ja,
das wurde natürlich
so
immer hochgespielt.
Ja, aber wie haben Sie das miterlebt? Fanden Sie das nicht irgendwie ungerecht oder
also
hat Sie das nicht genervt?
Ich fand es eigentlich übertrieben, das Ganze. Ich meine, Ingenieure sind dafür da, um solche Probleme zu lösen und nicht um drüber zu jammern. Für mich war das kein Thema, es war lösbar. Ich habe nur nicht verstanden, dass man das immer wieder hochgespielt hat. Natürlich, die ersten Motoren, die hatten das und da gab es ja dann ein spezielles Doktorprogramm. Da wurde jedes Auto immer kalt gefahren mit dem höchsten Verschleiß. Dann hat man es abgestellt, dann ist ein anderes gestiegen und so wurden die nacheinander getrimmt. Und da hat man dann, NSU hat ja ein anderes Material verwendet, wie wir, die haben Hartmetall genommen.
Also kein Keramik?
Statt Keramik. Mhm. Und dieses Hartmetall, das hat Gehalt, das ist also nicht, das hat nicht mehr verschließen, das ging dann. Aber das hat natürlich die Toroidenlauffläche stärker beansprucht. Mhm. Da gab es schon nochmal Ausfälle. Aber es war vom Verschleiß her war das vorbei. Das Hartmetall ist nicht mehr verschließen. Mhm. Während das keramische Material, das Sie da gesehen haben, das ist viel leichter. Das hat die Oberfläche nicht angegriffen. Das ging wunderbar. Das wird heute verwendet noch. Mhm. Wir haben heute zum Beispiel 3 mm Leisten drin aus Keramik. Die laufen ewig. Gibt es kein Thema.
Ewig heißt ungefähr 100.000, 200.000,
300.000? 500.000 sind es. Wir haben zum Beispiel so Gasmotoren laufen gehabt und welche zum Generatorantrieb über 6.000 Stunden. Hubkolbenmotoren ist ein Motor, ist eigentlich serienreif, wenn er 2.000 Stunden hat, 1.000 bis 2.000. Also das war kein Thema mehr. Das ist heute nicht das Problem beim Wankel. Das Problem ist eher Verbrauch und Abgas.
Ja.
Und das ist lösbar.
Ja. Hat Sie das als Ingenieur nicht auch in der Zeit, wo Sie Ro80 gefahren sind, nicht so ein bisschen gejuckt, dass da ein Wankel drin war? Sie wussten, wie das geht. Hatten Sie da nicht so Pläne, da auch mal selber Hand anzulegen und so ein bisschen, heutzutage würde man sagen, zu tunen?
Ach, ich habe so einen Motor ausbauen, das ist ein Mordsgeschäft. Das macht keinen Spaß. Natürlich kann man das machen. Ich habe ein Problem gehabt, was ich gelöst habe, allerdings relativ schnell. Das war hoher Ölverbrauch.
Mhm.
Der Motor hat Öl, der hat aus dem Auspuff rausgestunken und hat Ölverbrauch noch. Und dann habe ich festgestellt, woran das liegt. Der hat von innen einen Antrieb auf eine Membranpumpe und die bedient die Unterdruckbremsen und so weiter. Und wenn diese Membran durch ist, wenn die einen Riss hat, dann geht das Motoröl durch die Membran.
Mhm.
Und dann ist natürlich der Ölverbrauch hoch, das ist klar. Aber das ist ein Konstruktionsfehler, sowas darf gar nicht vorkommen. Und das gibt es auch heute nicht mehr. Das hat mich mal gestört, aber sonst war an dem Auto nichts auszusetzen.
Der wurde ja über 37.000 Mal gebaut, bevor er eingestellt wurde, kurz nach der Fusion von NSU und Auto Union. Wie sehen Sie das? Hätte die Auto-Union, beziehungsweise eigentlich stand da ja VW dahinter, hätten die ja nicht ein bisschen mehr Durchhaltevermögen zeigen müssen, auch gerade was überhaupt den Wankelmotor angeht?
Natürlich hätten sie müssen. Schauen Sie, der neue Motor, der 871, der dann fertig war, der wurde verglichen und der Piëch hat ja dann den Audi 100 gebracht statt dem neuen Wankel. Ich habe den Wankel noch gefahren mit dem neuen Motor drin. Ich habe den gehabt hier. Und das war ein tolles Auto, der ging richtig ab, der hat mir Spaß gemacht. Da war ein normales Schaltgetriebe drin. Und das.
Aber war das ein Roh 80 oder war das schon der Audi 100, den Sie dann, wo der drin war?
Ich habe beides, Roh 80 gefahren und ein Audi 100. Mhm.
Also es war der Audi 100 C2, muss es dann gewesen sein,
ne? Ja, ja. Mhm. Und der Wankel hat auch noch einen bekommen, aber der wollte den gar nicht.
Der hatte auch gar keinen Führerschein, oder? Oder hatte er einen Führerschein?
Ja gut, er hat sich ja immer fahren lassen. Er hatte keinen Führerschein. Ja. Er hat auch schlecht gesehen, er hat also Augenprobleme gehabt. Also das war nicht das Problem, aber dem haben sie ein Audi 100 angeboten mit dem 871 drin. Hat er gesagt, nee, das Auto will er nicht.
Können Sie verstehen, warum?
Die Karosse war natürlich, der hat ihm nicht gefallen. Mhm. Der hat den Roh 80 hat er gehabt, der war gut, der hat ihm gefallen, aber... Den anderen wollte er nicht haben.
Dann sehen Sie schon auch so, dass man hätte natürlich das Potenzial gehabt, ich meine, mit so einem fertig entwickelten Wankelmotor der letzten Generation hätte man natürlich auch sich einen Vorteil verschaffen können, ne, über so einen Motor.
Ich bin sicher, der Motor wäre auch gut verkauft worden. Mhm. Aber die haben entschieden. Und zwar, da ist folgende Story, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das Autohaus Schlechte, das ist der die meisten Roh 80 verkauft hat. Und der dann ausgewandert ist nach Australien, der hatte einen Kunden, der war in der Politik, der saß irgendwie beim Schmidt drin.
Die haben damaliger Bundeskanzler Schmidt.
Ne? Ja, der Bundeskanzler. Es war ja so, VW war ja pleite. Die hatten den Käfer und das war das einzige Modell, was sie hatten. Und die haben ja dann diese Audi-Fahrzeuge übernommen und haben daraus die modernen Autos macht, also den Golf und
Passat,
wie die so hießen. Und haben damit auch wieder das Geschäft angekurbelt. Und der Schmidt war ja SPD und hockte auch mit der Gewerkschaft zusammen. Und die haben ja den VW-Konzern finanziert und haben den über die Runde geholfen. Das wäre pleite gewesen. Und der Schlechte hat das alles mitbekommen. Und einer seiner Kunden, seiner Roh 80 Kunden, der war da mit dabei gesessen. Und er hat ihm erzählt, dass der Schmidt also mit den Gewerkschaftlern beschlossen hat, dass VW keinen Wankel bauen darf. Warum? Weil der Wankel braucht weniger Personal. Man müsste Leute entlassen. Und das kann sich die SPD nicht leisten. Sie sagt, sie finanzieren VW nur, wenn sie keinen Wankel bauen. Das war also eine politische Entscheidung. Und so ist es eben. Genauso wie die politische Entscheidung von Lonro, die also an sich dagegen waren, dass die aufhören mit der Produktion, aber dann ein besseres Geschäft gemacht haben. Und da geht es ja nur um die Rendite und was da rauskommt.
Und oftmals sind natürlich die Maschinen, die Hubkolbenmotoren produziert haben, die waren schon da, ne? Die waren vielleicht sogar schon abgeschrieben.
Ja. Ja, das ist ja ein Hauptthema, sowieso. Ja. Die Einrichtung für eine neue Produktion, die ist natürlich ganz schön teuer. Der Einzige, der das hatte, war Mazda. Mazda hat ja auch Millionen Stück produziert. Nicht? Ich war das erste Mal drüben eingeladen 1968. War ein großes Meeting bei Mazda. Und da hatten die schon Straßen, Serienfertigung von Motoren.
Für den Wankel?
Fertig, ja, für den Wankel.
Das heißt aber, sie hatten zu dem Zeitpunkt auch schon den Wankel für sich fertig durchkonstruiert.
Die hatten den im Griff, ja.
Was haben die anders gemacht als
sie hatten als eine moderne Produktion. Da sind die Daimler-Benz-Leute gestanden, haben gestaunt, wie die Produktion dort läuft. Und die Teile, die gemacht haben, also, war für die kein Thema.
Aber war es nicht auch ein Stück weit, dass der Motor fertiger entwickelt war?
Also der war einfach weiter, ja.
Was haben die anders gemacht?
Die haben Prüfstände gehabt mit Computern dran. Gab es bei uns nicht. War alles noch so händisch. Und die waren einfach ein ganzes Stück weiter. Die Produktionshalle, die war blitzsauber. Da konnte man vom Boden essen, ja, fast, sage ich mal. Ja. Und da liefen die Bänder durch und die Teile und auch die Fertigung war genauso. Die Einzelteile, Kolbenfertigung, Seitenteile, Gehäusefertigung. Da haben wir unsere gestaunt. Die waren einfach weiter. Ja. Na gut, die haben ja, wann kam der erste raus? 66 oder 67,
der
Cosmo. Ja. Und wo wir dort waren, haben sie schon mehrere Modelle gehabt, die mit dem Wandel liefen.
Ja. Sogar Busse, LKWs.
Und haben pro Monat, ich weiß nicht, 100, 200.000 Stück verkauft. Ja. Richtig Produktion gemacht, wie sich das gehört.
Es gab ja nicht nur Mazda, auch Mercedes hat lange Zeit mit dem Wankelmotor nicht nur geliebäugelt, sondern muss schon fast sagen, eigentlich fest geplant gehabt. Ja. Wie haben Sie die Zeit miterlebt? Auch mit dem, Sie kannten ja den Herrn Benzinger.
Ja, ich war ja oft dort und der damalige Boss, das war der Scherenberg, hieß der. Ja, ja. Der hat auch gesagt, ja, wir gehen in Serie. Und wenn, ich sag mal, wenn Benzinger nicht gestorben wäre, hätte es vielleicht Wankel gegeben. Aber Benzinger war ja krebskrank und ist dann relativ früh verstorben. Und sein Nachfolger, der war ein Wankelgegner. Da war die Wankel-Clique war plötzlich auseinander. Für den Benzinger gab es da gar nichts. Er hat gesagt, natürlich. Der hat auch den Zweischeiber für die normale Limousine schon fertig gehabt. Und das war an sich ein recht guter Motor, muss ich sagen. Also ich glaube, von der Zuverlässigkeit her war der in Ordnung. Benzineinspritzung, der war deutlich besser als die anderen. Also da hat es keinen Ärger mehr gegeben. Gut, die waren relativ teuer noch damals, aber das hätte sich schon eingespielt.
Es ging ja rauf bis zum Vierscheiber sogar, ne?
Bei ja, Mercedes. Ja, klar. Der Benzinger hat gesagt, für einen Daimler-Kunden ist das kein Thema. Mhm. Ich musste zum Beispiel am Prüfstand super fahren mit dem Motor. Ich sagte, wieso? Der verträgt normal, braucht doch. Er hat gesagt, Daimler-Kunde fährt super. Doch, Tatsache.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Wie haben Sie diesen Moment miterlebt, als das Thema Wankel dann bei Mercedes beendet wurde? War das nicht auch so ein bisschen so ein Tiefschlag sozusagen für das ganze Thema
natürlich,
Wankel?
Natürlich. Tiefschlag war sowieso, dass die Entwicklungsleute vom Wankel, dass die alle weg waren. Mhm. Die hatten ja Blankoschecks da liegen für den C111.
Naja, der wäre ihnen aus den Händen gerissen worden. Ne?
Hätten jeden Preis verlangen können. Ja. War ein tolles Auto.
Ja. Sind Sie mal gefahren?
Ja, klar. Auf der Rundstrecke dort. Die haben ja so eine mit Steilwandkurve und allem gehabt. Und draußen aber auch auf der Landstraße. Der Wagen ging ab. Das war, ja, der war ja auch für Renneinsatz fast konzipiert. Ja. Der ging schon gut.
Sie haben dann Ende der 70er Jahre, da waren Sie auch Leiter des Wankel-Forschungsinstituts, für Felix Wankel einen Mercedes 350 SL mit Wankelmotor gebaut. Müssen Sie ein bisschen erzählen, wie die Geschichte war?
Der Wankel hatte die Zusage von Daimler-Benz, vom Scherenberg, dass er einen C111 bekommt.
Das war eine tolle Zusage.
Dass er einen kriegt.
Hätte ich auch gern gehabt.
Natürlich. Und
das wurde aber nicht eingelöst, das Versprechen.
Das wurde
oder?
Nicht eingelöst. Mhm. Und dann hat der Vorstand von Mercedes hat es gestrichen. Hat dem Wankel also kein Mercedes C111 gegeben. Und dann war der Wandel ziemlich sauer. Der wurde ja ausgestellt in Genf auf der Automobilausstellung und so. Das war ja alles schon, lief ja alles. Also offensichtlich im Vorstand wurde beschlossen, dass keiner raus darf. Wir sind ein paar Mal dort gewesen und mitgefahren. Der Wandel ist mitgefahren, dem hat das gut gefallen, das Auto. Und dann war er ziemlich verärgert. Also dann habe ich gesagt, machen wir Folgendes. Ich kannte ja den Motor genau und die Anschlüsse und alles. Ich habe gesagt, wir besorgen uns das Coupé. Und
also es war aber dann schon, das war schon der R107, ne? Dann 350 SL.
Ja, ich glaube, so. Der hieß so, weiß gar nicht, ob der R107 ist, weiß ich nicht. Jedenfalls wusste ich, dass das Getriebe passt. Die gleiche Glocke war das. Weil so hat man ja den Motor von vornherein konstruiert, dass das alles passt, die Zubehörteile. War ja serienmäßig gedacht.
Das heißt, eigentlich der ganze Wagen war schon dafür gedacht, dass da später mal ein Wandel reinkommt.
Natürlich. Ja. Und dann bin ich mit der Sekretärin nach Stuttgart gefahren und habe das Auto abgeholt. Wandel 1 bestellt.
Nagelneu.
Nagelneu. Habe das Coupé abgeholt. Und das fuhr mit dem Hubkolben nur nach Lindau und dann wurde er ausgebaut. Der V8. Das war V8-Motor drin mit 204 PS, glaube ich, und wog 240 Kilo.
Oh, da mussten Sie ja gleich noch die Federn ändern vorne, oder? Wenn Sie so einen leichten Wankelmotor reinbauen.
Dann haben wir den Wankel rein, der hat bloß 140 Kilo gewogen, über 160 und hatte dafür 350 PS. Mhm. Also das sind Welten.
Aber woher hatten Sie den Vierscheiben-Wankelmotor her?
Von Daimler. Der Wankel hat den Motor bekommen für den Zisch.
Für das Motorboot, was er gebaut hat.
Für das Boot. Und ich habe auch dort, bevor die aufgehört haben, noch Ersatzteile abgeholt. Also wir hatten Trochoiden und Seitenteile, alles da. Ein Zischmotor habe ich ja auch umgebaut, auf marinisiert, Wasserkühlung und so weiter. Kühle auspuffend. Also an Teilen hat es nicht gemangelt und dann haben wir ihn am Prüfstand eingestellt. Wir haben die Leistung etwas zurückgenommen. Ich glaube, der hatte so 320 oder 330 PS.
War aber im Prinzip der gleiche Motor, der auch im C111 drin ist.
Genau der gleiche Motor. Alles gleich. Und dann habe ich den vorne reingebaut. Dann haben wir die Federn abgeglichen, damit er richtig steht und alles. Und dann ist er getestet worden. Der Automotorensport hat ihn ja mal getestet. Ja? Da gibt es einen Bericht
darüber. Ja. Hab ich natürlich gelesen.
Ja. Und der ging auch gut. Unser ging, glaube ich, in 5 Sekunden auf 100. Und damals war das ganz gut für so ein...
Ziemlich gut, würde ich sagen. Ja.
Ja, ja.
Das wäre heute noch gut.
Und ab 200 konnte man richtig beschleunigen. Da ging er ab. Aber... Wir haben ihn gedrosselt, also nicht über 7000 drehen, wollten nicht kaputt machen. Also ein anderes Coupé der gleichen Bauart mit Hubkolben hat keine Chance gehabt dagegen. Und der Wandel hat auch, ich habe ja oft mit ihm gefahren, und wenn wir dann auf der Autobahn waren und da war einer, so ein Coupé, da gesagt, überholen Sie den mal. Das hat ihm immer Spaß gemacht, wenn man an den vorbeikommt. Ja. Im zweiten konnte man noch das Gummi rauchen lassen. Ja. Und das macht schon Spaß.
Sie haben auch selber den Motor da mit reingebaut, oder?
Ja, klar. Und
mit was für einem Getriebe war der dann verblockt? War das Getriebe?
Standardgetriebe
war das. Das Getriebe vom V8 dann?
Ja, vom V8. Ja. Aber der hatte ein gutes Drehmoment, also von daher, das Getriebe hat es gut ausgehalten. Das war kein Problem. Aber die Kupplung nicht. Wir haben eine andere Kupplung reingemacht. Wir haben beim Sachs eine andere Kupplung bestellt, mit stärkerer Anpressfeder, weil die Kupplung wäre durchgerutscht. Dann ging das ganz gut. Kupplung haben wir geändert, dann haben wir ein paar Instrumente rein, da konnte man also Öldruck und alles schön ablesen, Temperatur. Ein Punkt war interessant, ich habe also das Abgassystem, das habe ich abgesprochen mit Daimler, da haben wir 1,60 Meter lange Rohr gehabt bis zur Vereinigung, weil das gab den besten Power. Und dann habe ich beim Vierscheiber hatte ich vier einzelne Rohre, Und die waren 50 cm lang und damit hat man jedes Mal ungefähr 5 PS geholt. Und mit dann oben gemeinsames Sammler drin. Mhm. Und dann hat er, auf einmal hat er ziemlich Öl gebraucht. Und das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich festgestellt, dass der sein eigenes Öl verbraucht hat. Er hat über den Ansaug, über den Unterdruck im Ansaug, hat er das Öl aus der Entlüftung gezogen.
Und dann mitverbrannt?
Mitverbrannt. Mhm. Und dann hab ich einen, das war lustig, einen Ölabscheider eingebaut in die Ansauggeschichte. Das war eine ganz lustige Konstruktion, wie so eine Wurstbüchse. So ein Deckel, den man drauf spannt. Ne? Und da wurde in der Mitte gab es ein Rohr nach oben und einen tangentialen Einlauf. Und dann funktioniert es so, dass über den Unterdruck gibt es eine große Strömung drin. Mhm. Und die saugt also das Öl rein in den Behälter. Aber das Öl läuft eben dann, das geht nicht durch das Rohr weiter, sondern läuft ab durch den Ablauf wieder in zurück. Und dann war der Ölverbrauch weg. War super. Habe ich auch noch ein Bild davon. Solche Dinge haben wir halt an dem Auto gemacht. Ah ja, das war in dem C111 war das von vornherein anders angegeben.
Und das Auto existiert ja auch noch. Ne? Das Auto steht im Museum, haben Sie gesagt, bei Mannheim?
Das Ganze ist ja dann an die Wankel-Stiftung gegangen. Sie wissen ja, das gibt in Heidelberg ist die Wankel-Stiftung. Das ist so gelaufen, dass der Wankel hatte eine Freundin in Heidelberg früher. Und da hat er mir immer davon erzählt, wie seine Frau gestorben war. Dann ist er öfters dann aufgefahren nach Heidelberg. Jetzt war die aber verheiratet mit einem Studienrat. Dann hat der Wankel die immer eingeladen plötzlich. Das war also so eine Jugendliebe scheinbar von ihm. Und dann kamen die öfters nach Lindau angereist. Und im Institut hießen die nur das Blaue Geschwader. Und das Blaue Geschwader kam also öfters, um den Wankel zu besuchen. Und mit denen ist er dann gut ausgegangen und so. Und dann hat er denen die Stiftung übergeben.
Ah, okay. Mhm.
Mhm. Kannst nichts machen. Mhm. Das waren die Falschen, aber es war halt so. Falsch insofern, das hat man dann nachher gemerkt. Wankel hat ja sein Geld angelegt zum Teil. Zum Teil hat er, was weiß ich, Stiftung gemacht und sowas.
Das war ja und er hatte nicht so wenig Geld. Ne? Er hatte das schon ganz geschickt gemacht. Ne? Er hatte schon ganz gut. Er hatte ja nicht so wenig Geld. Er hatte schon ganz gut verdient.
Zu viel hat er gehabt. Ja. Immerhin hat er eine Tierschutzstiftung gemacht. Mhm. Das glaube ich, ist eine ganz gute Sache. Mhm. Und die gibt es ja noch. Die existiert noch. Das hat er auch nach Heidelberg vergeben. Und sein Geld natürlich auch. Und dann gab es noch eine Sache, die ich nicht gut finde, aber die ist halt passiert. Sein Anwalt, der hat auch nicht mehr lebt heute, der hat sein Testament geändert. Das wurde geändert. Wankel hat ja, dem ging es ja nicht gut, er hatte ja dann am Schluss, war er ziemlich krank. Und dann haben sie ihn nach Saint-Tropez verfrachtet, in dieses Haus. Wurde dort betreut und dann durfte ihn nicht mehr besuchen, nicht mal seine Sekretärin. Mhm. Und sein Haushofmeister hier, der Portele, guter Ingenieur, und also wir durften nicht mehr hin, wir durften gar nicht besuchen.
Wurde abgeschirmt.
War abgeschirmt. Mhm. Und ein neues Testament und da war auch das Institut dann plötzlich frei und es wurde ja dann verscheuert, nicht? Mhm. An VW. Mhm. Das habe ich noch veranlasst, dummerweise. Oder das war ja egal, verkauft worden wäre es sowieso. Aber dass sie sein Testament geändert haben, das war nicht in Ordnung. Das habe ich zufällig erfahren, weil sein Vetter, er hatte einen Vetter, der hat mir das mal zugeschickt. Das sind Dinge, die sind dann unschön. Ja. Aber passiert halt, da kann man nichts machen. Hat mit der Technik nichts zu tun, aber...
Vielleicht noch so ein kleiner Blick in die Zukunft. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht noch so ungenutzte Chancen beim Wankel? Wie sehen Sie den Wankelmotor in 10 oder 20 Jahren?
Ich sehe die Zukunft sehe ich einfach im Verbrenner und nicht im elektrischen. Das sieht man jetzt schon bei Daimler-Benz, fängt schon an. Da geht der Verkauf runter, der ist praktisch nicht mehr interessant. Und ich sag mal, wenn man Auto fahren kann ohne Probleme mit Abgasen, dann ist ja kein Grund mehr vorhanden, nicht mit Kraftstoffen zu fahren. Wenn ich einen Kraftstoff hätte, der abgasfrei ist, dann ist das Thema erledigt. Deshalb setzen ja viele auf Wasserstoff. Aber Wasserstoff ist keine Lösung. Also für mich ist das nicht die Zukunft. Wir haben zwar bei der WST Wasserstoff laufen und auch Motoren werden gebaut. Also wir haben 3 oder 4 Modelle, die man mit Wasserstoff bestellen kann dort. Die gehen alle, weil mit Wankel geht es prima mit dem Wasserstoff. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Speicherung mit Druckbehältern mit bis zu 700 Bar. Und das hätte ich ungern im Auto, so eine Bombe. Also ich weiß nicht, zumal der Wasserstoff ja sehr zündwillig ist.
Man muss nur an die Hindenburg denken, dann wird es einem irgendwie unangenehm.
Finde ich nicht so gut. Da gefällt mir ein E-Fuel viel besser. Da ist das Thema erledigt. Und wenn man das so macht wie der Obrist hier, dann ist überhaupt kein Grund, das nicht zu machen. Weil der fährt mit seinem Auto auf 100 Kilometer mit einem Verbrauch von ungefähr 94 Gramm CO2. Das heißt, er verbraucht CO2. Hat keinen Ausstoß, sondern verbraucht es. Weil für die Herstellung wird mehr CO2 verbraucht, als der jemals ausstoßen kann. Und dann ist das Thema doch erledigt.
Aber wenn wir es jetzt auf den Motor nochmal zurückführen, wie sehen Sie das? Sehen Sie da noch Entwicklungspotenzial? Haben Sie noch Ideen im Kopf, wo Sie sagen, das müssen wir unbedingt noch realisieren beim Wankel?
Ja. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie es geht.
Ist noch geheim.
Weil, ja, es ist eine gewisse, ich sag mal, es ist ein Prozess, den noch niemand gemacht hat, der noch niemandem eingefallen ist.
Das heißt, man wird vom Wankelmotor noch was hören. So klingt das, ne?
Ich bin sicher, dass man den Motor deutlich verbessern kann. Und zwar so, wie es noch keiner vorher gemacht hat.
Wie sehen Sie denn solche aktuellen Entwicklungen wie zum Beispiel der neue Mazda, in dem ein Wankel als Range Extender eingebaut ist? Beziehungsweise,
Ich finde den Vorteil, der hat große Vorteile. Das wird man erst feststellen, wenn man mal fährt. Also im Test, ich habe einen Bericht gesehen von einem Tester, der ist mit 4 Litern gefahren, etwa 100 Kilometer. Und das, ohne dass er irgendwo an die Steckdose muss. Ne? Über 100 oder wie viele Kilometer sind die gefahren? Oder 200, das weiß ich. Und der Vorteil ist einfach der. Der Motor treibt einen Generator an. Und der dient nur dazu, die Batterie, eine kleine Batterie, als Zwischenpuffer aufzuladen, wenn die runtergefahren ist. Der Motor fährt ungefähr 40 Kilometer oder 80 mit der Batterie. So macht es der Mazda ja. Ich glaube, die Batteriekapazität reicht für 80 Kilometer und dann ist leer. Also muss der Motor anspringen bei ungefähr Viertel Ladezustand oder so, 20%. Da beschreibt er eben, dass es andere auch gibt, die das machen. Aber die rumpeln alle und der eben nicht. Der läuft ruhig, weil er einen Wankel drin hat.
Und er kann natürlich immer im optimalen Fenster betrieben werden,
und
weil er ja ein Stationärmotor ist.
In einer Drehzahl im besten Lastpunkt. Mhm. Und damit kommt er auf gute Verbräuche. Ne? Also das ist schon ein Vorteil.
Also wird Ihnen um den Wankelmotor auch in Zukunft nicht bange?
Also ich rechne mit Wirkungsgraden, die über 40% liegen. Und das kriegt ein anderer Motor auch nicht besser hin.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Das war es tatsächlich mit diesem zweiten Teil der Folge rund um den Roh 80 und den Wankelmotor mit Dankwart Eiermann. Und an ihn geht auch mein ganz herzlicher Dank, dass er sich trotz seines hohen Alters von 90 Jahren die Zeit für mich und damit auch für euch genommen hat. Schon wirklich faszinierend, was er zu erzählen hat und wer auch jetzt noch an der Weiterentwicklung des Themas Wankelmotor und des Verbrennungsmotors allgemein Anteil nimmt und mitentwickelt. Danke auch an Nikolas Flossbach vom Automuseum Wolfegg, ohne den es diese Folge niemals gegeben hätte. Falls ihr mal in Wolfegg seid, in der Nähe des Bodensees, schaut unbedingt mal ins Museum rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und meinen herzlichen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören und fürs Dranbleiben und so fleißig kommentieren auf Facebook und Instagram. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell. Euer Hans Neubert. Falls ihr jetzt zu denen gehört, die bis hier ganz hinten dran geblieben sind, weil sie vielleicht hoffen, noch mehr über den Wankelmotor zu erfahren, dann habt ihr alles richtig gemacht, denn ich habe eine gute Nachricht für euch. Es gibt auch eine Motorikonen-Folge über den Mazda Cosmo Sport 110S mit Joachim Frey vom Augsburger Mazda Museum. Wirklich hörenswert, wir sprechen da ausführlich über das allererste Auto der Welt mit einem Zweischeiben-Wankelmotor und Kenichi Yamamoto, der Entwickler des Mazda-Wankelmotors, den ich heute ganz am Anfang erwähnt habe, der kommt da auch drin vor. Viel Spaß beim Anhören. Test, Test. Test, Test, 2, 3. Test, Test, Test. Test. Wieso geht denn das jetzt schon wieder nicht? Test, 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 Test. Achso, nimmt ja auf. Okay.